Das Thema der Osterfreizeit ist ja, wie ihr gestern schon gehört habt und hier auf dem Deckblatt sehen könnt, vergeude dein Leben nicht oder verschwende dein Leben nicht. Hier wurde ein Buchcover abgedruckt auf dem Deckblatt. Das Buch kann ich dann vielleicht morgen nochmal vorstellen oder heute Abend. Ich denke, das macht ganz gut deutlich. Das ist auf dem Cover hier schwer zu sehen, weil es so eine Schwarz-Weiß-Kopie ist. Das ist ein Mann, der in der Wüste staubsaugt. Und in der Wüste staubsaugen, das ist wahrscheinlich das Sinnloseste, was man machen kann. Also eine echte Zeitverschwendung. Und der Autor und wir jetzt in dieser Bibelarbeit, wir wollen sozusagen mal ein bisschen der Frage nachgehen, was ist ein verschwendetes Leben? Was ist wie Sandstaubsaugen in der Wüste und was ist ein gut verwendetes, ein gut benutztes Leben? Und wir wollen dazu durch den ersten Petrusbrief durchgehen, jeden Tag zwei Bibelarbeiten zu einer Stelle aus dem ersten Petrusbrief. Und heute geht es los mit dem ersten Petrus Kapitel 2. Ihr habt doch nicht alle eure Bibel dabei. 1. Petrus Kapitel 2. Kann ich mal aufschlagen. Und zwar ab Vers 4, von Vers 4 bis Vers 10. Alles klar. 1. Petrus 2, von Vers 4 bis Vers 10. Da ihr zu ihm, also zu Jesus Christus, gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt ward, jetzt aber begnadigt seid. Ja, wie spät ist es? 3:30. Wann müssen wir fertig sein? Kurze Zwischenfrage. Halb eins Mittag. Na gut, so lange brauchen wir nicht. Schon mal gute Neuigkeiten gleich zu Beginn. Okay, ich möchte mit einer kleinen Frage anfangen. Wer von euch, die jetzt noch in der Schule sind, weiß schon, was er später mal werden möchte? Du weißt schon, okay. Was wäre das zum Beispiel?
Arzt,
ja, sehr gut. Ärzte werden gebraucht. Sonst noch jemand? Ich meine, ganz deine Kinder wollen immer Feuerwehrmänner werden, weil die das rote Auto mögen, aber irgendwann ändert sich das.
Also ich weiß die Richtung, die ich gehen will.
Okay, zum Beispiel, das mit dir wäre?
Mathematisch-technisch.
Mathematisch-technisch, sehr gut. Und sonst noch jemand? Und, ja?
Ja, ich würde gerne was mit Zahlen.
Mit Zahlen?
Ja, so denken.
Okay, sehr gut. Mit Geld sozusagen. Sehr gut. Die Techniker hier unter uns. Und unabhängig von eurer Berufswahl, habt ihr irgendwelche anderen Lebensziele? Also ich habe einen Freund, der hatte immer das, eins seiner Lebensziele war mal ein Haus am Strand zu haben. Und der hat es tatsächlich geschafft, wenn ich richtig informiert bin. Hat dafür Deutschland verlassen müssen und hat jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Haus. Habt ihr irgend so ein Lebensziel euch gesteckt, wenn ich mal groß bin, dann mache ich mal das? Keine Lebensziele. Das sind die Millennials. Aber ihr wisst ja bestimmt, was so, wenn ihr mal in eurer Klasse mit den Klassenkameraden redet und so weiter, was so die typischen Lebensziele sind, die Menschen heutzutage so verfolgen. Also da ist natürlich als erstes das Geld, viel Geld verdienen und später reich sein, dann ein großes Haus haben, schnelles Auto, Familie wird natürlich auch genannt von vielen und vielleicht eine Weltreise. Also es gibt eine ganze Menge und ihr habt vielleicht eure eigenen Ziele schon und habt eure eigenen Berufswünsche. Und die wichtige Frage, die wir heute mal bedenken wollen, ist, was ist das wichtigste Ziel, das alle Menschen haben? Was ist sozusagen das größte Ziel, das Gott für uns gesetzt hat? Was will er für uns? Worüber sagt Gott, das ist das größte Ziel, das solltet ihr alle erreichen. Das ist sozusagen die größte Aufgabe eines Menschen. Und ich habe hier mal schon mal oben gleich unter der Überschrift mit einem Satz zusammengefasst oder mit einer Zusammenfassung hingeschrieben, was das höchste Ziel des Menschen ist. Das ist ein sehr wichtiger Satz, der wird sogar dann auf der zweiten Bibelarbeit noch oben dran stehen. Wenn ihr den lernen könnt, das wäre, denke ich, sehr hilfreich, ist ja auch ganz kurz. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich stelle jetzt die These jetzt einfach mal so in den Raum. Man kann das dann alles noch im Detail mit der Bibel genau begründen. Aber ich fasse es jetzt einfach mal so zusammen. Das ist aus einem, hier steht kürzerer Westminster Katechismus. Also der Katechismus ist quasi so ein uraltes Dokument aus dem 17. Jahrhundert, steinalt. Aber da haben sich viele kluge Theologen hingesetzt und haben gesagt, okay, was sagt die Bibel über die größte Berufung und die größte Aufgabe eines Menschen? Und da haben sie festgestellt, die Bibel sagt zwei Sachen. Erstens, wir müssen Gott verherrlichen. Und zweitens, wir sollen uns an Gott erfreuen. Und heute Morgen wollen wir auf diesen ersten Teil hören und heute Abend dann über den zweiten Teil nachdenken. Und ihr habt diesen ersten Punkt da, verschwende dein Leben nicht. Und wenn ihr da ein paar Notizen machen wollt, könnt ihr da zum Beispiel festhalten, also dass es unsere größte Aufgabe ist, Gott zu verherrlichen. Und ein Leben, in dem Gott nicht verherrlicht wird, das ist ein verschwendetes Leben. Ein Leben, das nicht der Ehre Gottes dient, ist ein verschwendetes Leben. Und Gott ist da ziemlich radikal. Wisst ihr, Gott ist der Größte, Gott ist der König des Universums. Und darum will er von uns Menschen, von seinen Geschöpfen, die er gemacht hat, will er von uns angebetet werden. Will er, dass wir zu ihm beten? Will er, dass wir ihm danken für all die guten Sachen, die er an uns getan hat? Und wenn wir das nicht tun, wenn wir Gott einfach ignorieren und ihm nicht dankbar sind, dann nennt die Bibel das Götzendienst. Dann nehmen wir sozusagen andere Dinge wichtiger als Gott. Aber das dürfen wir nicht, weil Gott das Allerwichtigste ist. Er ist der Schöpfer, er ist Gott. Und darum ist es ist ein verschwendetes Leben, wenn Gott nicht verherrlicht wird. Und positiv formuliert, ein Leben, das im Dienst Gottes steht, ein Leben, in dem wir Gott dienen, in dem wir ihn anbeten und in dem wir uns an ihm erfreuen, glücklich sind über ihn, das ist ein gut genutztes Leben. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ihr mal ganz alt seid, also noch älter als 40, noch älter als 50 und 60, ich rede von 80 und 90. Wenn ihr also so richtig alt seid und dann auf euer ganzes Leben zurückguckt, mit den Osterfreizeiten und der Schule und alles, was es gab, und dann Beruf und Familie und so weiter und so fort, und dann fragt ihr euch sozusagen, oder dann kommen eure Enkeln zu euch, oder Urenkeln sogar, und die fragen euch, Oma oder Opa, hast du dein Leben gut genutzt oder was würdest du anders machen? Wenn du dein Leben nochmal leben könntest, gibt es so eine alte Werbung, was würdest du anders machen? Und dann sagt der Typ, ich würde von Anfang an Brillen bei Vielmann kaufen. Und unsere Antwort sollte sein, was sollte unsere Antwort sein? Unsere Antwort wird dann hoffentlich sein, ich habe mein Leben gut genutzt, denn mein Leben war im Dienst Gottes. Und keiner von uns will doch dann, wenn er 80 oder 90 ist, sagen, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mein Leben eigentlich verschwendet. Habe ich so viele Stunden eines Tages und so viele Tage einer Woche eigentlich vergeudet, weil ich sinnlose Sachen gemacht habe. Stattdessen wollen wir sagen, ich habe das Wichtigste gemacht und ich habe das Größte gemacht, das ein Mensch jemals tun kann. Ich habe mein Leben ganz zur Verherrlichung Gottes hingegeben und genutzt. Das ist also das große Ziel und das ist unsere große Aufgabe. Und Paulus schreibt darum auch, ob ihr esst oder ob ihr trinkt. Also selbst so etwas ganz Banales wie Essen oder Trinken, was so alltäglich für uns ist und fast schon langweilig manchmal. Ob ihr esst oder trinkt oder alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Das sagt er im 1. Korinther 10, Vers 31. Ein verschwendetes Leben ist ein Leben, das nicht im Dienst Gottes steht und ihn nicht ehrt. Und ein gut genutztes Leben ist ein Leben, in dem Gott im Zentrum steht und wir seine Herrlichkeit sozusagen wie ein Spiegel reflektieren. Und Petrus, der will das auch deutlich machen. Er will es den vielen Gemeinden, an die er schreibt einen Brief. Es ist so ein Rundbrief quasi, wie heute eine Rund-E-Mail. Die schickt man einem und die muss man dann immer weiterleiten an die nächste Person. So hat er das quasi damals mit einem Brief gemacht oder vielleicht benutzt ihr heute mehr WhatsApp. Da wird eine Nachricht dann einfach an den nächsten Freund weitergeleitet, wenn es irgendeine spannende Nachricht gibt. Und so war das damals mit dem Brief. Petrus hat also diesen einen Brief geschrieben und den sollten ganz viele kleine Gemeinden lesen. Und er ermahnt diese ganzen Gemeinden und sagt ihnen, ihr seid hier auf der Reise, ihr seid Pilger in dieser Zeit. Ein Pilger ist also einer, der läuft zu einem anderen Ort, um dort Gott anzubeten. Und er sagt, wir Christen, wir sind alle auf der Reise. Irgendwann sind wir am Ziel, da sind wir bei Gott selbst. Aber jetzt sind wir noch auf der Reise und das kann manchmal echt schwer sein. Es kann sich manchmal echt hinziehen, wir brauchen viel Geduld. No, ihr kennt das alle, es läuft nicht immer im Leben so, wie wir uns das gern wünschen würden. Aber er sagt, selbst als Pilger, selbst hier auf Erden haben wir eine riesige Berufung, eine Riesenaufgabe. Berufung ist wie ein anderes Wort für Aufgabe. Aber eine ganz große Aufgabe. Und diese Aufgabe ist es, Gott zu loben. Und da wollen wir aber zu diesem zweiten Punkt kommen, unsere Identität. Da fängt er als erstes an und spricht von einem Stein. Unsere Identität basiert auf einem Stein. Das ist ein ganz eigenartiger Stein. Wenn ihr an einen Stein denkt, was fällt euch da ein? Kalt?
Hart.
Hart, ja. Leblos, sehr gut. Richtig. Steine sind einfach nur leblose Brocken, entweder schön oder nicht so schön, geformt oder weniger geformt. Aber Steine sind einfach nur da, die machen nichts, die sind leblos. Und hier geht es aber um einen ganz besonderen Stein, sagt Petrus, und zwar ist es ein lebendiger Stein. Und im Alten Testament, ihr kennt das bestimmt, da gab es den Tempel. Was ist der Tempel?
Das Haus Gottes.
Ist das Haus Gottes, genau. Im Alten Testament gab es einen Tempel und da mussten die Israeliten hingehen. Das war ein riesiges Steingebäude und da haben die Israeliten sozusagen Gottesdienst gefeiert. Aber weil der dann durch den Krieg zerstört wurde, hat Gott gesagt, okay, ich baue einen neuen Tempel. Und das Besondere an diesem neuen Tempel ist, der besteht nicht mehr aus leblosen Steinen, die aus dem Fels geschlagen sind, sondern dieser neue Tempel, der ist interessanterweise aus lebendigen Steinen gebaut. Aber jetzt meint er nicht einen Stein, der sozusagen Arme und Hände hat und eine Nase und so weiter, sondern das ist sozusagen ein Bild. Das ist ein lebendiger Stein, weil es eine Person ist. Und ihr wisst schon alle, wer dieser lebendige Stein ist, richtig? Richtig. Jesus ist der eine lebendige Stein. Das ist sozusagen, das ist der Anfang unserer Identität. Das ist der erste Punkt hier in diesem Abschnitt. Unsere Identität hängt von diesem einen Stein ab. Da hat Gott einen Stein sich genommen und sagt, darauf will ich meinen Tempel bauen. Das wird die Grundlage dieses neuen Tempels, dieses neuen Gebäudes, wo wieder Gottesdienst gefeiert wird. Und dann kommt Petrus aber zu einer Schlussfolgerung und kommt von Jesus zu den Christen. Er hat gesagt, Jesus ist ein lebendiger Stein. Und was sagt er über die Christen? Was sind wir Christen? Wir werden auferbaut als... Wir sind auch lebendige Steine, sagt er. Wir werden auch auferbaut als lebendige Steine. Das sagt er ja in Vers 5, so lasst euch nun als lebendige Steine auferbauen. Also erst gibt es einen lebendigen Stein, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Und auf diesen einen Stein werden ganz viele kleine weitere lebendige Steine auferbaut. Stein für Stein und auf einmal steht der ganze Tempel da. Der Tempel ist also die Gemeinde. Der Tempel ist die Anzahl aller Leute, die an Jesus Christus glauben. Alle, die glauben, sind Steine und werden auf diesen einen Stempel aufgebaut. Und darum sagt er, wir sind ein geistliches Haus. Ihr könnt euch mal, ich zähle jetzt hier mal diese Aspekte auf und vielleicht schreibt ihr euch die mit oder schreibt euch dann einfach auf Vers 5 und Vers 9, denn da kommen diese ganzen Aspekte vor. Da schreibt er als erstes, dass wir ein geistliches Haus sind. Die Gemeinde, die Christen, die sind also zusammen ein geistliches Haus. Das ist schon mal wichtig. Denn Haus, haben wir gesagt, dieser Tempel, da wurde Gott angebetet. Und zweitens sagt er dann, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Und wisst ihr, was Priester sind und was die gemacht haben im Alten Testament?
Die mussten Gott machen, für das Volk einstehen.
Genau. Die Priester waren die Leute, die sozusagen im Tempel angestellt waren, und dem Volk Israel geholfen haben, Gottesdienst zu feiern. Die mussten also ihre Opfer schlachten und mussten für die Israeliten immer beten. Und jetzt sagt Petrus über die Christen, also über uns alle, ihr seid wie diese Priester im Alten Testament. Ihr seid sozusagen bei Gott angestellt, um ihn anzubeten, um Gottesdienst zu feiern und füreinander zu beten. Also da ist der erste Aspekt, wir sind ein geistliches Haus. Wir sind also ein Ort, wo Gott angebetet wird. Dann sind wir Christen auch wie Priester. Wir sind also Leute, die Gott anbeten und die füreinander beten. Und in Vers 9, ihr müsst euch das vielleicht nicht alles weiter aufschreiben, schreibt einfach hin Vers 9, da fährt Petrus dann fort. Und da schreibt er noch eine ganze Menge darüber, wer wir Christen eigentlich alles sind. Hört nochmal zu. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Also, man könnte vielleicht auch einfach mal Volk sagen, um das hier einfacher zu machen. Ihr seid ein Volk, das Gott sich auserwählt hat. Also ihr alle Christen, ihr seid da zerstreut in ganz vielen kleinen Gemeinden. Und dann wurden die Christen auch zu dieser Zeit noch verfolgt. Also die Regierung hat sozusagen auf die Christen abgesehen und die wurden vielleicht gemobbt und haben ihren Job verloren und im schlimmsten Fall wurden sie ins Gefängnis geworfen. Also das war eine schwierige Situation für die. Aber Petrus ermutigt sie und sagt, hey, ihr habt eine riesige Berufung und ihr seid so wichtig für Gott. Ihr seid von Gott selbst auserwählt. Ihr seid sein Volk. Und dann sagt er hier nochmal, ihr seid ein königliches Priestertum, also ein Priestertum, das dem König dient. Und ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, also ein Volk, das Gott sich selbst für sich selbst bestimmt, nur, das nur um seinen Dienst steht. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass Petrus einen großen, schönen Wandteppich nähen will. Ich weiß gar nicht, ob das Wort nähen das Richtige ist, wie man Wandteppiche macht mit diesem Schiffdingensen. Ja? Weben, das war das richtige Wort. Er will also einen großen, schönen, bunten Wandteppich weben. Und dieser Wandteppich, der hat ein Bild. Und dieses Bild ist sozusagen die Identität eines Christen. Wer ist ein Christ? Und er will mit diesem schönen Wandteppich zeigen, wer ein Christ ist. Und was der Petrus macht, ist, er nimmt also ganz viele Fäden sozusagen aus dem Alten Testament, ganz viele Stellen. Er redet über den Priester, er redet über den Tempel, er redet über das Volk Israel. Und er nimmt diese ganzen Fäden aus dem Alten Testament und webt die alle zusammen auf dem Webstuhl. Und am Ende kommt ein richtig schönes, buntes Bild heraus, an dem deutlich wird, was für eine große Berufung und was für eine große Aufgabe die Christen haben, was für ein toller Status wir, was für einen tollen Status wir vor Gott haben. Er sagt also nicht nur an einer Stelle, hey ihr Christen, ihr seid von Gott berufen worden, ihn anzubeten. Könnt ihr euch denken, warum Petrus hier so viele Sachen aufschreibt? Er sagt ja nicht einfach nur, hey ihr Christen, seid heilige Priester. Jetzt betet Gott an und dann schreibt er das Nächste. Sondern er schreibt ja ganz viel. Warum macht Petrus das? Irgendeine Idee? Vorschlag? Er hätte ja auch nur schreiben können, ihr seid ein Tempel. Aber er sagt, ihr seid ein Tempel, ihr seid ein Volk, ihr seid Priester. Er listet eine ganze Menge auf. Vorschlag? Nee? Ich sage mal so, wenn früh mein Wecker klingelt, heute war es wieder so, und der Wecker klingelt zum ersten Mal, dann schlägt man da drauf oder macht ihn aus und dann dreht man sich wieder rum und schläft wieder ein. Ne? Das kennt ihr bestimmt alle. Wenn man den Wecker dann auf Snooze stellt, wie das heute so schön heißt, dass der nach 5 Minuten nochmal klingelt, dann seid ihr vielleicht schon wach, dann fällt es euch leichter, wach zu werden. Angenommen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, vielleicht mit einem warmen Tee, bei mir ist es ein warmer Kaffee. Wenn mir jemand einen warmen Kaffee noch ans Bett bringen würde, dann wäre es noch leichter für mich aufzustehen. Da klingelt der Wecker, okay, ja, da schläft man nochmal, beim zweiten Mal, da kriegt man schon so ein Auge auf, aber wenn dann noch der Kaffee kommt, dann setzt man sich schon mal hin im Bett. Und stellt euch mal vor, jemand nimmt einen Eimer kaltes Wasser und schüttet den über euch drüber. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich richtig zornig und richtig wütend, aber, positiv gesehen, ihr werdet auch richtig wach, hellwach, innerhalb einer Sekunde. Und was Petrus sozusagen macht, ist, er nimmt einen Eimer mit kaltem Wasser und schüttet den über die Christen drüber, metaphorisch sozusagen, sprachlich, und er sagt, das ist alles wahr über euch Christen. Er sagt nicht nur, hey, ihr Christen seid Priester. Jetzt betet Gott an, das ist eine wichtige Sache. Und dann schreibt er über das Nächste. Also nicht nur ein Wecker klingeln, sondern noch ein Wecker klingeln und noch ein Kaffee dazu und noch eine Ladung kaltes Wasser. Also er listet so viel auf aus dem Alten Testament, um uns wirklich zu überwältigen, dass wir richtig verstehen, ach ja, jetzt ist mir es klar. ich kann gar nicht anders als Gott anzubeten. Ich meine, wir Christen, wir sind ein heiliger Ort, wie ein Tempel, wir sind ein heiliges Volk und wir sind eine heilige Gruppe, eine heilige Priestergruppe. Er will uns also überwältigen, er will uns richtig wach machen, er will, dass wir gar nicht anders können, als anzuerkennen, ich muss Gott verherrlichen. Das ist unsere größte Aufgabe, das ist das Wichtigste, was wir tun sollen. Das ist, wer wir sind. Nicht nur ein was, nicht nur ein Weckerklingeln, sondern eine ganze Ladung kaltes Wasser. Das ist, wer wir sind. Priester, Tempel, ein heiliges Volk, Könige, Propheten. Man könnte noch so viel mehr auflisten als Petrus, aber Petrus hat jetzt immerhin trotzdem schon eine ganze Menge aufgelistet. Damit wir verstehen, wie wichtig das ist, darum listet er das alles auf. Damit wir verstehen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Gott zu dienen. Das ist die größte Berufung. Das ist die größte Berufung eines jeden Menschen. Und natürlich, für uns Christen, muss das umso selbstverständlicher sein. Wenn wir Gott nicht verherrlichen, wenn wir Gott nicht anbeten, wenn wir nicht zu ihm beten, dann haben wir sozusagen diese ganze Ladung kaltes Wasser völlig ignoriert. Dann haben wir immer noch nicht verstanden, was das ganze Alte Testament eigentlich bedeutet. Petrus benutzt sozusagen das ganze Alte Testament. Er zitiert aus den 5 Büchern Mose, er zitiert aus dem Jesaja und er schreibt über Priester und Tempel und alles Mögliche, um einen großen Punkt deutlich zu machen. Unsere Aufgabe ist es, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir sozusagen unsere Identität verschwendet. Dann erkennen wir nicht an, wer wir sind vor Gott und wer wir sein sollen vor Gott. Das ist sozusagen das Wichtigste. Identität ist überhaupt so ein schwieriges Wort, das hätte ich vielleicht mal von Anfang an erklären können. Identität heißt einfach, meine Identität ist sozusagen, wer ich bin. Ich bin Simon, ich komme aus Sachsen, ich bin 27 Jahre alt, das ist meine Identität. Ich bin Staatsbürger in Deutschland, das ist, wer ich bin. Und unsere Identität vor Gott ist, dass wir Priester sind, dass wir wie eine Art Tempel sind, wo Gottesdienst gefeiert wird gemeinsam. Das ist also unsere Aufgabe. Und jetzt kommen wir zu diesem dritten Punkt hier, denn jetzt sind wir wach hoffentlich. Jetzt hat Petrus wirklich hier eine Ladung kaltes Wasser genommen, drüber geschüttet. Wir sind hellwach, okay, Priester, Propheten, alles klar, Tempel, was muss ich tun? Was ist unsere Aufgabe jetzt? Der dritte Punkt ist das, unsere Berufung oder unsere Aufgabe, könnte man sagen, geistliche Schlachtopfer. Geistliche Schlachtopfer. Findet ihr irgendwo hier im Text, ihr könnt ja mal kurz reingucken, findet ihr irgendwo im Text, wo drin steht oder wo steht, was wir tun sollen? Was ist unsere Aufgabe? Ich gebe mal einen Tipp, es ist in der zweiten Hälfte oder im letzten Teil. Findet ihr da irgendwo einen Hinweis, was wir als Christen machen sollen? Er redet ja die ganze Zeit darüber, wer wir sind. Aber irgendwo sagt er auch mal, was ist unsere Aufgabe?
Die Wohltaten der Kündigung.
Richtig, sehr gut. Das ist unsere Aufgabe, könnt ihr hinschreiben. Die Wohltaten Gottes verkündigen oder die Eigenschaften Gottes verkündigen. Sozusagen mit anderen Worten, wir sollen verkündigen und groß machen, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Wer Gott ist und was er für uns getan hat. Dafür sollen wir Gott anbeten, das sollen wir sozusagen verkündigen. Und verkündigen heißt, dass wir das uns gegenseitig immer wieder sagen, uns gegenseitig immer wieder ermutigen und sagen, hey, ich wurde letzte Woche so toll von Gott geführt, da ist mir das und das passiert, aber dann plötzlich hat Gott das alles besser gemacht, dass wir uns auf diese Weise ermutigen oder dass wir einfach sagen, ich habe letztens in der Bibel was gelesen, es hat mich richtig ermutigt in einer schwierigen Situation und Gott hat wirklich eingegriffen und geholfen. Also, dass wir auch solche Sachen zueinander sagen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir unseren Freunden und unseren, ja, den Menschen, die um uns herum sind, die Gott nicht kennen, dass wir auch vor denen sozusagen Zeugnis ablegen, darüber sprechen, wer Gott für uns ist, wie wertvoll Gott für uns ist, was er alles für uns getan hat, dass wir sprechen von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Geduld mit uns Menschen und von seiner Weisheit, so einen guten Plan zu machen mit dem Kreuz, Menschen durch das Leiden seines Sohnes zu retten und so weiter. Da gibt es so viele Aspekte, was Gott alles benutzt hat, um uns Menschen zu erretten, um uns zu seinem Volk zu machen. Und unsere Aufgabe ist es, das zu verkündigen. Das ist sozusagen der erste Aspekt. Ich lese mal dazu, ihr könnt euch mal aufschreiben, Hebräer, das ist gleich zwei Bücher vorher. Also vor dem ersten Petrus kommt der Jakobus und davor kommt der Hebräerbrief. Und da schreibt der Autor im letzten Kapitel, Kapitel 13, Vers 15. Könnt ihr mal mit aufschlagen und aufgeschlagen lassen. Kapitel 13, Vers 15, durch ihn, also das ist wieder Jesus, lasst uns nun beständig Gott ein Opfer des Lobes darbringen. Also da haben wir wieder diese Redeweise von Opfer. Ne? Wir haben ja gesagt, wir sind wie Priester und Priester haben im Alten Testament Opfer gebracht. Hebräer 13, Vers 15. Priester im Alten Testament haben immer Opfer gebracht. Die haben also echte Tiere geschlachtet und dann auf dem Altar verbrannt. Das machen wir Christen nicht mehr. Unser Opfer ist was? Dank und Lob. Lobpreis. Das sagt er hier, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also der Autor könnte es gar nicht klarer machen. Okay? Es geht um unser physisches Organ, unsere Lippen. Die Lippen, die sollen sich bewegen, aus den Lippen, da sollen Worte rauskommen, die Gott loben. Das ist keine Metapher für irgendwas, sondern benutzt eure Lippen, um Gott zu loben. Das ist der erste Teil unserer geistlichen Schlachtopfer, dass wir groß über Gott reden, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm danken, dass wir viel Zeit zum Dank nehmen, wenn wir beten. Dass wir mit konzentriertem Herzen sozusagen diese Lieder singen, die wir heute und den Rest der Woche immer singen werden. Dass wir uns täglich eine Zeit des Gebetes nehmen, natürlich auch um unsere Anliegen vor Gott zu bringen, was wir von Gott erbitten dürfen, aber dann eben auch immer Zeit nehmen, um ihm zu danken, um ihn zu loben. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt dieser geistlichen Opfer. Also der erste Aspekt der geistlichen Schlachtopfer ist sozusagen Lobpreis, Verherrlichung Gottes. Sozusagen zwischen Gott und Mensch. Und was könnte der zweite Aspekt unserer geistlichen Opfer sein? Also was könnte der zweite Aspekt unseres Gottesdienstes sozusagen sein? Habt ihr eine Ahnung? Also das Erste ist, dass ich sozusagen Gott selbst lobe für das Gute, was er mir getan hat. Ich diene Gott, indem ich ihn lobe. Wie kann ich Gott noch dienen? Vielleicht ein bisschen schwierig. Indem ich meinen Mitmenschen diene. Indem ich dem Nächsten diene. geistliche Schlachtopfer hat zwei Aspekte sozusagen. Der erste Aspekt ist, Gott zu loben. Der zweite Aspekt ist, dem Nächsten, dem Mitmenschen zu helfen und zu dienen. Da könnt ihr euch, wir haben gerade Hebräer 13, Vers 15 aufgeschrieben bei dem ersten Aspekt, geistliche Schlachtopfer sind Lobpreis. Und gleich danach in Vers 16 geht es weiter, könnt ihr euch jetzt hier hinschreiben bei dem Dienst an unserem Nächsten. Das sagt er nämlich in Hebräer 13, Vers 16, wohl zu tun, also mit anderen Worten, Gutes zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also es gefällt Gott gut, wenn wir anderen Menschen Gutes tun und wenn wir das, was wir haben, mit anderen Menschen teilen. Das ist auch ein Aspekt des Gottesdienstes, das ist auch ein Opfer vor Gott sozusagen. Und ihr alle kennt natürlich Römer 12, das sind ja die bekanntesten Verse oder der bekannteste Vers dazu, der das deutlich macht, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Ich lese das mal vor, ihr könnt es ja hiermit aufschreiben. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, also euer ganzes Leben im Grunde genommen, darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also ein Gottesdienst ist, dass wir unser ganzes Leben sozusagen Gott hingeben. Mit unseren Lippen diese Frucht der Lippen bringen, von denen der Hebräer-Autor spricht, also Gott verherrlichen. Und dass wir mit unserem ganzen Körper, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft unserem Nächsten dienen. Das ist unsere größte Berufung. Mit anderen Worten, im Grunde, also es ist sozusagen egal, welchen Beruf ihr mal wählt. Ob man Feuermann wird, ob man Arzt wird, ob man Bankier wird oder IT-Profi. Ich weiß gar nicht, wie die Berufe da heißen, ich nenne es einfach IT-Profi. Ob ihr Kindergärtnerin oder Lehrer werdet, sozusagen welchen Beruf ihr auch wählt. Die wichtigste Berufung, die über allen steht, ist, dass ihr euer Leben in den Dienst Gottes stellt. Dass ihr euch selbst zur Aufgabe macht, Gott zu verherrlichen in diesem Leben. Und das kann man als Arzt tun, das kann man als Lehrer tun, das kann man als Theologe tun, das kann man selbst tun, wenn man vielleicht leider arbeitslos ist. Es geht sozusagen nicht um unseren irdischen Beruf, es geht darum, dass wir eine Berufung haben, die so viel wichtiger ist als hier auf der Erde, die so viel wichtiger ist als Geld verdienen, die so viel wichtiger ist als sich ein Haus kaufen und die sogar wichtiger ist als eine Familie gründen. Es ist die Berufung, dass wir Gott dienen. Das ist die wichtigste Berufung, die wir Menschen haben. Gott verherrlichen. Das ist die größte Aufgabe. Und das ist das, wofür wir auch immer beten wollen, was ihr hoffentlich dann mit als Anliegen aus dieser Woche auch für den Rest eures Lebens mitnehmt. Dass keiner von euch irgendwann sagen muss, ich habe mein Leben leider verschwendet, weil ich habe die ganze Zeit nur dem Geld nachgejagt oder ich habe nur, was weiß ich, was auch immer sein könnte, Computerspielen nachgejagt oder Sport, einer Sportkarriere. Dass wir am Ende sagen können, ich habe mein Leben gut genutzt, weil ich das Größte und Wichtigste getan habe, was ich je hätte tun können. Ich habe Gott verherrlicht mit meinem Leben. Und ich habe hier noch einige praktische Bemerkungen im vierten Punkt und das ist auch ein Punkt, in dem ihr alle noch ein paar Gedanken mit äußern könnt, wenn euch was dazu einfällt. Also das sind einfach noch so ein paar praktische Bemerkungen, die mir aufgefallen sind, entweder hier vom Text oder die so darüber hinaus wichtig sind, ich denke, die von denen wir lernen können. Da wäre der erste Punkt, dass das eine Berufung ist als Gemeinde. Also hier unten in diesem Punkt viertens weitere praktische Bemerkungen. Es ist eine Berufung für die Gemeinde, dieses Gottverherrlichen. Na, Petrus spricht nicht, ihr seid viele einzelne lebendige Steine, die irgendwo rumhüpfen sozusagen. Oder ihr seid irgendwo einzelne Priester, die verstreut hier und da leben. Sondern wir sind viele Steine, die zu einem Haus gebaut werden. Und wir sind ein Priestertum, das heißt eine Ansammlung von vielen Priestern. Mit anderen Worten, was Petrus sagen will, diese Aufgabe, Gott zu verherrlichen, die gilt nicht nur mir allein. Die gilt nicht nur dir allein oder jedem von uns allein. Das machen wir nicht nur bei uns ganz allein, indem wir jeden Tag allein die Bibel lesen und beten oder was. Das ist noch nicht das, wovon Petrus unbedingt spricht, auch wenn das wichtig ist. Sondern diese Berufung, Gott zu verherrlichen, ist eine Berufung, die wir mit der gesamten Gemeinde machen. Darum ist es ganz wichtig, dass wir zum Beispiel sonntags in den Gottesdienst gehen. Weil Gott will, dass wir als ganze Gemeinde, als so ein Priestertum, als so ein neuer, lebendiger Tempel Gott verherrlichen. Mit anderen Worten, Gemeinde ist nicht nur so ein Hobby, in die Gemeinde zu gehen, ja? Oder Gemeinde ist nicht nur so ein schöner Zusatz, weil die Atmosphäre ist da so schön oder das ist immer so ermutigend da, sondern Gemeinde ist der Ort, wo wir als Christen gemeinsam Gott verherrlichen. Das ist eine Berufung, die Gott nicht nur für jeden von uns selbst vorgesehen hat, sondern für alle zusammen. Und im Himmel werden wir das perfekt und vollkommen machen. Da werden alle Christen zusammen in einem großen, tollen, ewigen Gottesdienst Gott anbeten. Und hier auf der Erde passiert das am meisten, indem wir uns Sonntagmorgen gemeinsam Gottesdienst feiern und danach noch gemeinsam miteinander Gemeinschaft haben und zur Bibelstunde gehen. Also Gemeinde ist ganz wichtig. Das ist so eine praktische Bemerkung hier. Ihr müsst die Gemeinde wertschätzen. Ihr könnt die Gemeinde genießen und euch wirklich an der Gemeinde erfreuen. Das ist ein tolles Geschenk, was Gott euch gemacht hat, auch wenn es manchmal Schwierigkeiten gibt und nicht immer so nett und leicht ist, wie man sich das wünscht. Und ein zweiter Punkt. Also erstens, das ist eine Berufung für die Gemeinde, nicht nur für mich alleine. Darum soll uns Gemeinde wichtig sein. Und der zweite Punkt ist, dass wir, wie formuliere ich das? Dass wir, ich sag mal so, dass wir aufpassen müssen mit den Medien. Und ihr wisst alle bestimmt schon, was ich meine oder worauf ich hinaus will. Da ist der Fernseher natürlich und noch mehr ist das Internet vielleicht heute ein Problem. Das Internet ist natürlich eine super Sache, weil wenn ich irgendwas wissen will, kann ich es einfach sofort nachgucken und das ist super praktisch. Da muss ich nicht erst zum Regal gehen und irgendein verstaubtes Lexikon rausholen, sondern wenn ich was wissen will, gebe ich es einfach ein. Und dann ist auch gut, dass ich mit meinen Freunden in Kontakt bleiben kann und so weiter. Es hat also viele Vorteile. Aber ich denke, ihr kennt das. Man ist sehr versucht, ich sag mal, das Handy ernster zu nehmen als Gott. Und es fällt uns zu leicht, denke ich, unsere Zeit mit dem Handy zu vergeuden, als unsere Zeit zum Beispiel für Gebet zu benutzen. Und ich denke, das ist eine wirklich ganz praktische Herausforderung, denn ihr alle wisst ja, wie euer Tagesverlauf aussieht. Wenn ihr früh aufsteht, ist das Erste, was man macht, WhatsApp checken oder irgendeine Facebook-Gruppe checken. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Worte gibt heutzutage. Oder ihr wisst, wie viele YouTube-Videos ihr am Tag anschaut. Und ihr wisst auch, wie viel Zeit ihr dann noch habt und euch nehmt für Gebet oder für Gemeinschaft oder für den Gottesdienst auch. Ich möchte hier vorne nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stehen und sagen, du, ihr dürft kein Internet benutzen oder dürft kein Handy benutzen. Im Gegenteil, das kann man alles ganz gut benutzen und kann man Gott auch dankbar für die Möglichkeiten sein, die wir haben, mit einem Handy zum Beispiel. Aber ich möchte euch sozusagen ein kleines bisschen herausfordern, mal in euren Alltag zu schauen, mal nachzugucken, verschwende ich eigentlich meine Zeit mit meinem Handy? Verschwende ich meine Zeit mit meinem Facebook-Account? Denn das ist auch ein verschwendetes Leben. Selbst wenn wir an Gott glauben und Gott uns wichtig ist. Wenn wir einen halben Tag lang nur Fernsehen, Computer, Internet, Smartphone und was weiß ich nicht, alles um uns herum haben, dann sind wir am Ende auch irgendwann 90 und denken uns, das war es eigentlich gar nicht wert. Schön, ich habe immer Bescheid gewusst, was es Neues gibt in der Welt. Aber die größte Aufgabe, Gott zu verherrlichen, die habe ich irgendwie vernachlässigt. Und ich will jetzt mal hier die Runde öffnen. Vielleicht habt ihr noch Kommentare, vielleicht fallen euch noch weitere praktische Bemerkungen ein, wenn wir hier über diesen Text nachdenken, was unsere Aufgabe ist. Oder vielleicht habt ihr auch noch eine Frage zu dem Text oder denkt euch, naja, man könnte das ja auch so machen. Habt ihr noch weitere Ideen oder vielleicht denkt ihr euch, ja, ich will hier gleich mal sagen, wie ich damit umgehe, mit dem Handy oder mit dem Internet zum Beispiel. Also ich glaube, dass das Internet die größte Herausforderung ist für junge Leute wie euch. Und deswegen habe ich das hier mal bewusst genannt. Man könnte sich mal hinsetzen, nur mal als praktische Übung. Eine Woche hat 168 Stunden. 7x. 168 Stunden. Wenn ihr sozusagen erstmal die 7 Tage, 8 Stunden Schlaf abzieht oder 9 Stunden, ich weiß nicht, wie lange ihr schlaft, dann könnt ihr mal ausrechnen, okay, wie viele Stunden pro Woche habe ich eigentlich effektiv? Wie viele Stunden pro Woche habe ich? 168 insgesamt minus ein paar Stunden schlafen. Angenommen, wir hätten noch 100 Stunden übrig für die ganze Woche. Oder 120 Stunden, wie füllen wir diese 120 Stunden? Es wäre mal schön, einfach mal eine Tabelle zu nehmen und sich mal hinzuschreiben, okay, wie sieht denn das aus? Natürlich, ihr habt 8 Stunden Schule, 9 Stunden Schule oder was, vielleicht 10. Da geht schon mal ein Aspekt weg, okay, jetzt habt ihr noch so und so viel am Nachmittag übrig. Wie viele Stunden davon sind YouTube oder Facebook? Und wie viele Minuten vielleicht nur, es geht mir ja auch so, dass ich da immer mit mir kämpfen muss, wie viele Minuten sind am Ende vielleicht nur Gebet oder so? Und das ist mal eine kleine Herausforderung, eine Hausaufgabe, wer sich traut, das zu machen, das kann manchmal erschrecken. Das kann uns selbst erschrecken. Gut, aber hat noch jemand Bemerkungen oder Fragen oder weitere Hinweise?
Ja, und Paulus sagt ja schon auch, essen und trinken kannst du mit Gott. Es ist ja nicht nur so, dass er den meint, dass wir die reine Gebetszeit oder die reine Stillzeit als Gottes Wohl sind.
Das stimmt.
Also wie sortiere ich dann so meine Stunden? Jetzt das war für Gott und das war nicht Arbeit, war für Gott.
Ja, ich will nicht sagen, dass ihr nicht zur Ehre Gottes in die Schule gehen könnt. Natürlich, auch wenn ihr in der Schule seid, auch diese 10 Stunden eures Tages oder 15 Stunden, auch die sollen zur Ehre Gottes sein. Da sollen wir auch Gott verherrlichen und Gott dankbar sein für das Gute, was er uns getan hat. So, das ist natürlich klar. Das ist ein guter Hinweis. Na gut, also ich meine, ihr habt so ein paar Gesundheit, ihr habt so ein paar Hinweise und hoffentlich so ein paar praktische Gedanken, die ihr mal ein bisschen weiterverfolgen könnt, auch über eure Gemeindemitgliedschaft und euren Dienst in der Gemeinde zum Beispiel. Das kommt dann auch mit rein. Da denken wir auch nochmal im Speziellen drüber nach. Ich glaube, am Donnerstag vielleicht. Über Nächstenliebe und so weiter. Und das Dienen. Aber ich hoffe sozusagen, dass ihr alle den Ernst der Lage versteht. Diese Bibelarbeiten, diese Passage hier aus dem 1. Petrusbrief ist wirklich so ein Aufruf für uns, darüber nachzudenken, okay, wer sind wir und was ist unsere Aufgabe? Und wir haben das gehört. Wir sind ein heiliger Ort und ein heiliges Volk und heilige Priester. Also alles Dinge, die für Gott da sind und für seinen Dienst und für seine Verherrlichung gemacht sind. Unsere Aufgabe ist es, genau das zu tun. Und ja, wir können uns hoffentlich von dieser Aufgabe ein bisschen herausfordern lassen, darüber nachzudenken und über unsere Prioritäten nachzudenken. Und dann wollen wir jetzt auch das natürlich gleich umsetzen und beten, eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich schließe dann ab und ihr seid alle eingeladen mitzubeten. So viel oder so wenig zu sagen, wie ihr gern möchtet. Und ja, ich schließe dann ab.
Vater im Himmel, ich möchte danken, dass du uns eine so tolle Identität als Christen gegeben hast, dass du so viele wunderbare Sachen über uns sagst, die einfach wahr sind, dass wir Könige sind und Priester sind, lebendige Steine und viele weitere Dinge, die wir jetzt im 1. Petrusbrief gelesen haben. Wir wollen dir dafür von ganzem Herzen danken und dich bitten, dass du uns ausrüstest, dass wir ein Leben leben können, das dich verherrlicht in allen Bereichen unseres Lebens. Wir bitten dich, dass du uns deine Kraft, deinen Beistand, deinen Heiligen Geist dazu gibst, dass wir das wirklich in den Bereichen unseres Lebens tun können, gerade in denen, wo es uns sehr, sehr schwer fällt. Amen.
Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass wir dieses Vorrecht haben, dass wir nicht noch Tiere schlachten müssen, damit du uns unsere Schuld vergibst, sondern dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist, dass wir zu dir kommen können, mit dir Gesprächskontakt haben können und du uns unsere Schuld vergibst, weil du unsere Schuld trägst. Du bist der Mittler und dafür danke ich dir für deine große Gnade, dass wir jetzt auch hier zusammenkommen können in Gemeinschaft und dein Wort lesen können und aus deinem Wort lernen können. Ich danke dir, dass du so große Zusagen machst und bitte schenke, dass es in unser Herz geht, dass wir es verinnerlichen und hilf du uns, dass wir nicht unser Leben verschwenden, sondern ein Leben zu deiner Ehre machen. Leben und dass du im Mittelpunkt bist. Amen.
Lieber Vater, du sagst in deinem Wort, dass es dich ehrt, wenn wir nicht mit Problemen und mit Nöten anrufen. Und so hilf uns, Herr, dass wir, wenn wir Sorgen haben, haben, immer zuerst zu dir gehen und nicht anderswo dir versuchen. Das hilft uns, dass wir da dich als ersten Helfer immer vor Augen haben.
Unser Vater, wir danken dir, dass du uns berufen hast, dich anzubeten, denn du bist ein herrlicher Gott. Du bist voller Majestät und Herrlichkeit. Du bist das Licht, du bist das Leben selbst und strahlst es aus in die Schöpfung hinein. Die Himmel selbst erzählen deine Ehre und die ganze Schöpfung um uns herum jubelt von deiner Schönheit. Du hast uns im Besonderen als dein Volk berufen, uns Christen, dass wir auch deine Erlösung preisen und dich für das loben, was dein Sohn Jesus Christus getan hat und was dein Heiliger Geist jetzt an uns wirkt. Dafür danken wir dir, denn es ist ein großes Vorrecht, das wir nicht verdient haben, dass wir in deinem Dienst stehen dürfen. Wir bitten dich darum, dass wir aufmerksam sind, wo Dinge in unserem Leben sind, die uns davon abhalten oder die es uns schwer machen oder die unsere Aufmerksamkeit von dir weglenken, damit wir wieder umdenken können und uns wieder neu auf dich ausrichten und konzentrieren. Wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort selbst das Mittel ist, wodurch du dieses Ziel erreichst. Hilf uns jetzt immer mehr, dich zu verherrlichen in diesen Tagen und auch darüber hinaus, wenn wir wieder in den Alltag zurückgehen, dann nicht aus den Augen zu verlieren, dass ein gut genutztes Leben nur ein Leben ist, das in deinem Dienst steht. Und hilf uns, so vor dir zu leben. Das beten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, zu dir zu kommen. Amen.